sagen, Evangelium teilen, ja, wissen wir auch nicht so ganz, wie das geht. Da schicken wir ihn unsere Spezialexperten, die das am besten wissen. Ja, die ganzen Gelehrten aus unserer evangelikalen Welt, die fragen wir mal, konsultieren wir mal. Was sagen die dazu? Wie wird der Matthäus, wie wird der Alex am besten seine Mitmenschen erreichen? Okay. Und was wird uns heute geraten? Was kann man so für ein Programm zusammenstellen für ihn? Was ist der Weg, den der Alex einschlagen muss? Also, Punkt 1. Bevor du irgendetwas sagst, versuch erstmal einfach in einen Sportverein zu gehen oder trete irgendeiner politischen Partei bei, engagiere dich, geh meinetwegen in die Feuerwehr und versuche einfach mal erstmal so einfach Freundschaften zu knüpfen, ja? Leute kennenlernen, Beziehungen aufbauen. Heute funktioniert alles über Beziehung. Du kannst nicht einfach sofort losschießen. Ja? Also Punkt 1. Punkt 2. Wenn du mit der Zeit einen Freund gewonnen hast dort, ja, dann gehst du her und lädst ihn mal so auf eine, sagen wir mal, neutrale Veranstaltung in der Gemeinde ein. Ja, da vielleicht trifft man sich einfach mal zum Grillen oder man geht ins Schwimmbad oder macht irgendwas, ja. Also dann lädt ihn dort ein, dass er so ein paar andere Christen kennenlernt und weitere Bekanntschaften schließt. Ja, und dann haben 1, 2, 3, 4 Treffen vielleicht. Und dann kannst du ihn auch mal einladen, wenn er dann so warm geworden ist, dann kannst du ihn einladen, mal zu einem speziellen Besuchergottesdienst zu kommen, ja. Also es ist dann speziell angepasst für Leute, die Christus nicht kennen, die mit dem Glauben gar nichts anfangen können, die völlig unbedarft sind, ja. Und dann versucht man das ganze Rahmenprogramm darauf zuzuschneiden, das heißt, viel Musik, kommt ein tolles Anspiel, also Unterhaltung, ja, also alles das ganze Programm. Und dann Ansprache, ganz kurz, knapp, ja, dass man ja niemanden überfordert, ja, 15 Minuten, zack. Und dann ist die spannende Frage für eine erfolgreiche Ansprache, was braucht es da? Wie macht man das dann am besten? Das ist ja die spannende Frage. Jetzt hast du den Fisch mit der langen Leine, hast ihn endlich hierher gezogen. Was machen wir jetzt? Er sitzt jetzt da. Müssen wir versuchen. Was machen wir? Also, und dann wird uns geraten, für eine erfolgreiche Ansprache müssen wir jetzt die Menschen beobachten. Was beschäftigt sie in ihrem Leben? Worum drehen sie sich? Was sind ihre Themen? Was sind ihre Probleme? Was sind ihre Schwierigkeiten? Und dann müssen wir darüber sprechen. Du kannst ja nicht einfach die Bibel aufschlagen und dann sagen, jetzt spreche ich einfach mal über irgendwas, sondern du musst gucken. Du musst den Menschen beurteilen, in welcher Situation steht er, und dann musst du genau darüber sprechen. Wisst ihr, was das bedeutet? Das heißt, das bringt dann zum Beispiel, so wird uns gesagt heute, es bringt nichts, wenn du über Schuld sprichst, wenn du über Sünde sprichst. Menschen von heute, die können damit nichts mehr anfangen. Die machen dann die Rollladen zu und dann hast du verloren. Dann war der ganze Aufwand umsonst. Ja? Also deswegen rede über Beziehungsprobleme, rede über Gemeinschaft, über alles, was den Menschen heute beschäftigt und was seine Probleme sind. Rede über Sinn im Leben, rede über die ganzen sozialen Probleme, die da sind, über die Schwierigkeiten, der wir heutzutage konfrontiert sind. Dann hast du offene Ohren. Okay, und dann hoffen wir, dass es irgendwie klappt, dass er da bleibt und dass er irgendwie zum Glauben kommt. Also ich habe mir das jetzt nicht aus den Fingern gezogen. Das ist wirklich etwas, was ich jetzt ganz gestern erst nochmal nachgelesen habe, was in unseren Kreisen eigentlich so heute empfohlen wird und dem Alex, sage ich mal, weitergegeben wird. Ja. Ich will es mal so sagen, der Matthäus, der war ein Geschäftsmann, früher, ja, der wurde Christ und Apostel und der hat jetzt das Anliegen, seinen jüdischen Mitmenschen das Evangelium weiterzugeben. Ja, also es gibt verschiedene Überlieferungen, wie das genau damals die Situation war. Es heißt bei einer zum Beispiel, Matthäus ist weitergezogen irgendwohin, um das Evangelium zu verkündigen, oder wurde vielleicht auch vertrieben aus Jerusalem. Und Er wollte einfach das, was er bis jetzt gepredigt hat, nochmal aufschreiben und nochmal an seine jüdischen Mitmenschen bringen. Ja? So das Anliegen. Leider müssen wir sagen, in Anführungszeichen, macht der naive Matthäus und von unseren evangelikalen Experten unbelehrte Matthäus macht leider schwerwiegende Fehler, wie wir jetzt in dem Text sehen, in Matthäus 1. Ja? Schlag gerne den Text mal auf. Wir haben einen Vers haben wir uns schon angeschaut, hier Matthäus 1, Vers 1. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Also Matthäus, erstes Fettnäpfchen getroffen, perfekt, gut gemacht. Warum? Also ja, zuerst können wir schon eigentlich in Frage stellen, dass er es überhaupt aufschreibt. Das ist doch viel zu unpersönlich, oder? Die Orientalen in der damaligen Zeit sind doch Menschen der Beziehung gewesen. Ja, man setzt sich hin, man kommt ins Gespräch und nicht einfach, hier hast du was Geschriebenes, fertig. Methode, müssen wir schon ein bisschen eine Frage stellen. Zweifelhaft. Okay, aber dann, der Orientale ist ja im Vergleich zu uns Deutschen. Wir Deutsche, wie sind wir? Das wird uns ganz von ganz vielen vorgeworfen. John weiß wahrscheinlich am besten, oder der Joe vielleicht, ja. Wir sind furchtbar direkt. Als Deutsche, ja, so wusch. In anderen Kulturen ist das ganz anders. Da redet man erst über dies und redet erst über jenes und dann kommt man vielleicht über 5 Stationen eigentlich zu dem, worüber man sprechen will. Also man ist sehr indirekt, ja. Man nimmt Anlauf. Das ist eine absolut so eine Kultur, wie es auch bei den Juden der Fall war. Ja, wenn Stephanus vor dem Hohen Rat steht und sich verteidigen soll, was macht er? Wisst ihr, wo er anfängt? Bei Abraham. Oder ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber der holt von extrem weit aus und kommt dann das ganze Ding und du denkst, die sind bestimmt schon müde, gell? Aber das ist typisch jüdisch und typisch orientalisch, würde ich mal sagen. Also, wenn du aber dann mit einer direkten Konfrontation kommst, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder Rouladen so zu oder vielleicht sogar eine heftige Gegenreaktion. Ja. Also dann Schlagabtausch. Also das ist so. Und dass aber jetzt Jesus zum Allgemeinen im jüdischen Volk nicht mehr der Popstar war, das kann man am Kreuz ablesen, oder? Anfangs war er sowas wie ein Popstar, aber spätestens da, als das Kreuz dann da ist, war das vorbei. Ein Großteil hat gesagt, nee, der nicht. Okay, also wenn du jetzt vor so einem Großteil stehst, der Jesus sehr skeptisch gegenüber ist, dann kannst du eigentlich nicht anfangen zu sagen, Buch des Ursprungs Jesu Christi. Was heißt nochmal Christus? Gesalbter Messias. Was bedeutet nochmal Sohn Davids, der verheißene Herrscher von Gott, des Sohnes Abrahams, des Samens, in dem alle Völker der Erde gesegnet werden sollen. Wisst ihr, was Matthäus sagt? Er sagt, Jesus ist der, auf den ihr die ganze Zeit wartet. So. Matthäus, was machst du? Das kannst du doch nicht bringen. Das kannst du doch nicht bringen. Du überforderst die völlig. Du überforderst sie doch. Ich habe so die Aussage mal zusammengefasst. Er behauptet in diesem ersten Vers, Jesus ist der verheißene und lang erwartete Nachkomme Davids und Abrahams. Also der Nachkomme, nicht ein Nachkomme, sondern der erwartete Nachkomme Davids und Abrahams, mit dem die Seiten des zweiten Buches, wir haben das erste Buch gesehen, Genesis 5, Vers 1, mit dem die zweiten Seiten des Buches der Bibel, des Segensbuches aufgeschlagen werden. Er ist der auserwählte und gesalbte König Gottes. So, das ist ein bisschen deutlicher gesagt, was hier Matthäus eigentlich behauptet. Und dann ist es aber noch nicht genug. Ja, das ist schon 2 Fettnäpfchen. Dann das dritte erwischt er auch noch. Denn er macht hier etwas, er schaut hier in den Stammbaum rein, und das ist ja erstmal eigentlich ein guter Schachzug, oder? Weil Stammbaum, Juden, da gibt es sehr starke Verknüpfungen, oder? Altes Testament, aufschlagen, schauen, gibt es viele Stammbäume. Manche jüdische Irrlehrer haben sich sogar völlig fokussiert darauf, und es war das Allerwichtigste, nur noch darauf zu gucken. Davor warnen dann die Apostel später in den Briefen. Aber das ist erstmal eigentlich gut, oder? Aber was schreibt er in diesem Stammbaum? Und das müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Das ist mein Ziel heute mit euch, zu schauen, was schreibt er in diesem Stammbaum? Wie schreibt er ihn? Und was ist die Botschaft aus einem Stammbaum? Kann man überhaupt aus einem Stammbaum eine Botschaft herausholen? Oder ist es dann nicht aus den Fingern gesaugt? Ja, manche, wenn man lang genug sucht, dann findet man, wie soll man sagen, da findet man überall was, ja. Aber es ist die Frage. Ich möchte es aber jetzt lesen und hoffe, dass ich nicht ins Trudeln komme wegen den ganzen Namen. Aber ihr seid ja barmherzig, gell? Und dann im ganzen Chor stimmt ihr ein, sagt den richtigen Namen, dann passt es. Schön. Nochmal, lesen wir Kapitel 1, Vers 1. Und lest es mit aufmerksamen Ohren. Versucht schon mal, Dinge, die euch auffallen, wahrzunehmen. Das ist wichtig. Wir müssen wahrnehmen. Wir müssen lesen. Nicht einfach nur, oh, wann ist der Abschnitt zu Ende? Sondern Auffälligkeiten beobachten. Das hilft und so weiter. Buch des Ursprungs, oder man kann sagen, der Herkunft der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak aber zeugte Jakob. Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder. Juda aber zeugte Peres und Serach von der Tamar. Peres aber zeugte Hesron. Hesron aber zeugte Ram. Ram aber zeugte Aminadab. Aminadab aber zeugte Nachschon. Nachschon aber zeugte Salmon. Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Obed aber zeugte Isai. Isai aber zeugte David, den König. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uriah. Salomo aber zeugte Rehabeam. Rehabeam aber zeugte Abia. Abia aber zeugte Asa. Asa aber zeugte Josaphat. Josaphat aber zeugte Joram. Joram aber zeugte Usia. Usia aber zeugte Jotham. Jotham aber zeugte Ahas. Ahas aber zeugte Hiskia. Hiskia aber zeugte Manasse. Manasse aber zeugte Amon. Amon aber zeugte Josia. Josia aber zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon aber zeugte Joachim Shealtiel. Shealtiel aber zeugte Zerubabel. Zerubabel aber zeugte Abihud. Abihud aber zeugte Eliakim. Eliakim aber zeugte Azor. Azor aber zeugte Zadok. Zadok aber zeugte Achim. Achim aber zeugte Eliud. Eliud aber zeugte Eleazar. Eleazar aber zeugte Matan. Matan aber zeugte Jakob. Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. So sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David 14 Geschlechter und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter und von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus 14 Geschlechter. Gut, ich weiß nicht, was euch hier alles aufgefallen ist, vor allen Dingen mit unserer Frage, mit der wir uns beschäftigen. Wie, auf welche Art und Weise kann Matthäus, der dieses brennende Anliegen auf seinem Herzen hat, das Evangelium weitergeben, und was tut er dabei, was tut er dabei nicht, das zu beobachten. Nun, eigentlich fängt erstmal ein Stammbaum, ist ja nichts Besonderes, oder? Ist ja nicht der einzige, den wir finden in der Bibel. Es gibt viele Stammbäume. Ja. Ist immer die Frage, worin unterscheiden die Einzelnen sich? Was macht die einzelnen Stammbäume aus? Das sind die spannenden Fragen dazu. Wie ich schon sagte, auf die Besonderheiten müssen wir achten, und dann können wir tiefer eintauchen. Und das ist auch etwas, was die Juden sehr, sehr gerne tun. Etwas zwischen den Zeilen sozusagen vermitteln, ohne es direkt zu sagen, Aber dadurch, dass, was, wie sie es aufbauen, was sie sagen, vermitteln sie eine Botschaft. Deswegen muss man genau hinhören, genau lesen. Denn, wiederum, Stephanus hält die ganze, zeigt die ganze Geschichte auf, über Abraham und so weiter, über die ganzen Väter. Und er erwähnt kein einziges Mal Jesus. Also mit dem Wort. Aber die wissen ganz genau, wovon er redet. Die wissen ganz genau, wovon er redet. Am Ende steinigen sie ihn. Weil er Christus gepredigt hat, ohne seinen Namen überhaupt zu nennen. Das ist spannend. Eigentlich fängt aber der Stammbaum glänzend an, oder? Abraham. Wer ist Abraham? Abraham ist der Stammvater des Volkes. Abraham ist der, ich meine, wie nennen sie sich? Jesus sagt zu ihnen, dass er derjenige ist, der sie frei machen kann. Dass die Wahrheit diejenige ist, die sie frei machen kann. Was sagen sie ihm daraufhin? Wir sind Abrahams Kinder und nicht jemand ist Sklaven gewesen. Wir sind doch frei, wir sind doch Abrahams Kinder. Das war etwas, worauf sie ihren Glauben ein Stück weit aufgebaut haben. So eine gleichbedeutende Säule wie Mose, ja, oder David. Ja. Ganz, ganz dicke Säulen, auf der sie ganz, ganz viel aufbauen. Sogar ihre, was sogar ihre Heilsversicherung eigentlich ist, oder? Als Johannes der Täufer auftritt, was warnt er die Pharisäer? Er sagt, können wir nur umschlagen, die Seite in Kapitel 3, Vers 9. Und da sagt er, Johannes der Täufer, und meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Abraham dem Vater aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Also, er sagt, macht euch nicht darauf bequem, dass Abraham euer Vater ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sie es gemacht haben, oder? Sonst würde ich es nicht sagen. Abraham war die Heilsversicherung. Willst du eine Versicherung abschließen, dass du in den Himmel kommst? Einfach nur nachweisen, dass du von Abraham abstammst. Schon drin. Ja, was da natürlich hinter dem Namen alles noch steckt, dass er ein wunderbarer Glaubensvater war, kein Zweifel. Aber was da an Versagen dahinter auch steckt, das lassen wir einfach mal jetzt hier aus. Matthäus geht auch nicht näher darauf ein. Aber zunächst mal, gut gemacht, Matthäus. Guter Anknüpfungspunkt. Da bist du sofort dabei. Mit Abraham können sie alle etwas anfangen. Isaac, natürlich genauso. Jakob, schöne glänzende Sterne, wenn man von Weitem guckt. Isaac, Jakob, darauf haben sie sich berufen, oder? Und dann jetzt hier. Er zeugte Judah. Oh, das ist auch Judah, das ist gut. Warum? Ja, da gab es ja noch zehn andere. Ja, also es gibt Benjamin auch noch, den es auch noch gibt. Da gab es noch die 10 anderen. Ja, die haben es ja verbockt, gell? Also gut, ich meine, da war ein Zwischenspiel von den Juden auch. Ja, also von dem, die aus dem Stamm Judah kommen. Aber das Nordreich hat Gott ja verworfen. Uns hat er wieder zurückgebracht, ja. Wir sind die Juden. Also da haben sie auch wunderbare Anknüpfungen. Judah, gut. Aber dann fängt's aber an, oder? Es ist eine böse Bauchlandung für die, wie soll ich sagen, überhebliche jüdische Nase. Also wenn wir uns da eine vorstellen würden. Denn hier heißt es, Judah aber zeugte Peres und Serach. Und dann könntest du machen, Punkt, und Peres zeugte Hesron. Hesron aber zeugte Ram. Aber seht ihr, das macht er nicht, sondern Matthäus fügt etwas an. Er muss noch einen kleinen Seitenhieb ergänzen. Und deswegen sage ich, da muss man darauf achten. Das muss man wahrnehmen. Weil er zählt ja nicht alle Frauen auf, die hier eine Rolle spielen, oder? Also ich meine, jeder... Es hat kein Mann alleine hingekriegt. Ja? Also überall war eine Frau dabei, aber die erwähnt er besonders. Warum? Ich denke, einige von euch werden die Geschichte kennen. Ich werde sie jetzt nicht, völlig anfangen auszubreiten, aber wer war Tamar überhaupt? Die war die Schwiegertochter von Judah und wer war seine Frau? Seine Frau war die Frau von dem Judah, die war eine Kanaaniterin. Ja? Und es ist naheliegend, dass auch die Tamar im Prinzip aus dem gleichen Gebiet, das von der gleichen Herkunft ist. Also es riecht schon sehr stark nach Heide. Oh, das ist nicht so gut. Aber was ist der Punkt? Die ganze Geschichte offenbart noch ganz andere Dinge, oder? Wie gesagt, 1. Mose 38, können wir das nachlesen. Es ist eine Geschichte, wo es eigentlich um Nachkommenschaft letztendlich geht. Ganz großes Thema in ganz Genesis. Und da ist eine tragische Geschichte. Ich versuche sie ganz kurz zusammenzufassen, damit ihr wisst, um was es geht. Juda, der heiratet diese Kanaaniterin, dann stirbt sie und er nimmt für seine, ich meine, dass sie gestorben ist, ich kann es jetzt nicht zu 100% sagen, aber ich, und dann sein ältester Sohn, der heißt Er, könnt ihr meinen, dass er der Er ist, aber das ist falsch, sein anderer Er, genau. Der heißt es dann ganz einfach, und der hat die Tamar geheiratet, der Er. Ja, also es ist die Tamar seine Schwiegertochter vom Juda. Dann passiert es leider, der Er ist böse in den Augen des Herrn, stirbt, wird hinweggerafft. Damals gab es schon eine Regelung, das heißt, wenn der einen Bruder hat, dann muss der Bruder die zur Frau nehmen, damit dann die Nachkommen, die er mit ihr zeugt, für seinen Bruder angerechnet werden. Ja? Muss quasi da sozusagen dann einspringen. Dem Onan, dem hat es gar nicht geschmeckt. Da hat er gesagt, nee, mache ich nicht mit. Was passiert als Ende davon? Gott vernichtet auch ihn. Also er lässt auch ihn sterben. Jetzt hat der Juda noch einen dritten. Drei Karten. Sieht nicht so gut aus. Seine Frau ist schon nicht mehr unter den Lebenden. Also wie ich es meine, korrigiert mich, aber ich glaube, sie ist gestorben, oder? Ja, müssen wir nachgucken. Dann ist der dritte, der Schäler, der steht in der Warteschlange, aber der ist noch ein bisschen jünger. Der Juda überlegt hin und her, was mache ich? Schon zwei habe ich der Tamar gegeben und beide sind gestorben. Was wird wohl mit dem dritten passieren, wenn ich ihr den gebe? Ist offenkundig, wird auch sterben. Ja, zumindest so menschliche Logik, ja. Und sagt, ja, jetzt warte noch ein bisschen, bis er ein bisschen älter wird und dann bleib mal so lang Witwe im Haus deines Vaters und dann werden wir gucken, ja, wenn genug Zeit vergangen ist, dann kriegst du ihn vielleicht. So nach dem Motto. Und dann, gut, sie wartet, die Tamar wartet und merkt, er wird groß, der ist eigentlich im heiratsfähigen Alter, ja, aber es passiert nichts. Und dann, was macht die Tamar? Verkleidet sich als eine Prostituierte, weiß, kennt ihren Schwiegervater, denke ich, schon relativ gut, weiß ganz genau, wie er tickt. Die sind dort beim Schafscheren irgendwo und sie setzt sich an eine Stelle, wo sie weiß, da kommt er vorbei, wie gesagt, verkleidet als eine Prostituierte und der Juda, zack, biegt ab, schläft mit ihr und sie wird schwanger. Ja, und dann wird es mit der Zeit, nach 3 Monaten wird es dem Juda berichtet, deine Schwiegertochter hat Hurerei getrieben. Ja. Was sagt er? Los, ab auf den Scheiterhaufen. Und dann sagt sie zu ihm, sie hat von ihm vorher noch ein Pfand genommen gehabt, und sagt sie zu ihm, der Mann, von dem ich diese Sachen hier habe, der ist der Vater. Und Juda dann natürlich aus allen Wolken gesteht ein, dass er derjenige ist, der falsch gehandelt hat. Aber was für eine Geschichte, oder? Ist es so? Stellt ihr euch so vor, wenn ihr Familie habt, ja, dass das so läuft? Oh, absolut nicht, oder? Aber das ist so, wenn wir die Geschichte Israels so in einem Blechstück, in einem langes Blechstück darstellen wollen, da ist so ein richtiger Macken da drin. So ein richtig dicker Macken und du denkst, hey, das sieht nicht schön aus. Und dass jetzt der Matthäus das unbedingt hier hereinpacken muss, das kratzt die Juden. Musst du das unbedingt erwähnen? Wir wissen es doch alle. Okay, lesen wir ein bisschen weiter. Also das ist das Erste, was wir hier gelesen haben. Dann Vers 5. oder lesen wir weiter, ab Vers 3, Peres aber zeugte Hesron, Hesron aber zeugte Ram, Ram aber zeugte Aminadab, Aminadab aber zeugte Nachshon, Nachshon aber zeugte Salmon, Salmon aber zeugte Boas von der
Rahab.
Rahab, kennen wir auch ein bisschen den Namen. Die Geschichte ist die, Geschichtsunterricht, gell? Aber ganz kurz nur, das sind die Kundschafter des Volkes Israel, als sie vor den Grenzen des Landes stehen, die werden ausgeschickt und gehen in das Land Kanaan hinein und sind dort Kundschafter. Und Kundschafter, ihr wisst ja, die werden immer vom König persönlich eingeladen, mit ihm zu speisen, damit er sie gleich danach bringen kann. Nein, sie sind nicht gerne gesehen, sie müssen sich sehr stark verstecken und so finden sie Unterschlupf eben bei einer Prostituierten namens Rahab. Ja? Verstecken sich dort und sie hilft ihnen, dass sie, weil sie vieles schon über das Volk Gottes gehört hat, hilft sie ihnen, dort zu entkommen und ihre Haut aus dieser Stadt heraus zu retten. Was für sie letztendlich zur Folge hat, dass auch sie verschont wird, als die Stadt später angegriffen wird. Also ganz kurz zusammengefasst. Ist gut, oder? Passt? Für unsere Ohren passt es, ihr Lieben. Aber für einen Juden, ein Vollblutheide, dann beruflich Prostituierte, da steht es einem hier. Da steht's. Und wir, im Gegensatz zu die Erwähnung von Tamar, die finden wir noch in einem anderen Stammbaum, weiter vorne, 1. Chronik, wird das auch mal erwähnt, von der Tamar war das, ja? Aber die Rahab, die taucht nirgendwo woanders auf. Matthäus, woher er die Informationen hatte, weiß ich nicht genau, aber er weiß es, dass wahrscheinlich gab natürlich noch viel mehr Überlieferungen als nur das, was in der Bibel steht, aber offensichtlich war das die Rahab, die dann diesen Salmon geheiratet hatte und aus der dann dieser Boas hervorgegangen ist. Also was fließt hier mit hinein? Eine ehemalige Prostituierte, eine, die mitten aus dem dunkelsten Heidentum kommt. Boah. Das ist heftig. Das ist heftig. Aber endlich, wir lesen weiter in dem gleichen Vers. Salmon aber zeugte Boas von der Rahab, Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Ah, herrlich, ein leuchtender Stern. Ruth ist doch genial, oder? Kennt die Geschichte von Ruth? Brauche ich gar nicht jetzt zu erzählen. Wer es nicht weiß, der kennt ein gleichnamiges Buch in der Bibel, das so heißt. Einfach durchlesen, dann weiß man Bescheid. Sehr spannendes Buch, habe ich jetzt neulich erst eine gute Auslegung dazu gehört. Wirklich großartig. Ruth, eine Frau, für was steht die? Für Treue, oder? Für bedingungslose Nachfolge, für wunderbar. Wer wünscht sich nicht so eine Schwiegertochter wie Ruth? Ja? Ja, das ist das Problem. Wo kommt sie her? Sie kommt aus Moab. Und Moab, was ist denn die Wurzeln, was ist der Ursprung von Moab? Lot. Da gab es einen Lot und es gab zwei Töchter, die der Lot hatte. Und die haben gesagt, ja, wir leben hier mit unserem Vater allein in der Höhle irgendwo, in den Bergen, also versteckt, ja. Wir werden nie zu irgendeiner Nachkommenschaft kommen. Machen sie den Vater betrunken und hüpfen mit ihm beide ins Bett und jeder kriegt einen Sohn davon. Ein Sohn heißt Ammon, das Volk der Ammoniter, die daraus erwachsen, und ein Sohn davon heißt Moab. Also schon ein dunkler Ursprung, ja, keine leuchtende Vergangenheit. Und dann, woher kennen wir das Volk Moab noch, sag ich mal, aus den ersten 5 Büchern Mose? Hat jemand, dämmert es jemandem, Volk Moab? Wir haben es gar nicht so lange her, haben wir es gelesen.
Die müssen das Volk vernichten.
Die wollen es, ja, genau. Also das ist, ja, okay, das Volk Israel soll es vernichten, okay. Es steht geschrieben über einen gewissen Balak, ja, der aus Moab kam. Und was hat der Balak gemacht? Er hat einen Kumpel gehabt, vielleicht Bileam, und die ganze Geschichte, gell? Da haben wir jetzt wieder ein bisschen, nicht so lange her, wie gesagt, in unserer Bibellese, wo wir da vorbeigekommen sind. Und Volk soll verflucht werden und alles Mögliche, ein großer Kampf. Letztendlich mitunter durch das, was auf der Wüstenwanderung passiert ist, werden sie zu, kann man sagen, Erzfeinden des Volkes Israel. Dann sind dann die Töchter Moabs, die darauf hin, als es mit dem Verfluchen nicht klappt, sagt der Bili Ernst, du, schick einfach deine Mädels rüber. Was war das Endergebnis davon? 25.000 Leute tot. Wahnsinn. Wahnsinn. Und Gott sagt dann etwas ganz, ganz Heftiges eigentlich. In 5. Mose heißt es. Und das hat damit zu tun eben. Ja, 5. Mose. Kapitel 23, Vers 4. Ein Ammoniter oder Moabiter darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Auch die 10. Generation von ihnen darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen für ewig. Heavy, oder? Bam! Ein Urteil. Und Moab ist wirklich so ein Bild für den Erzfeind des Volkes Gottes. Oft wird es sogar so, sag ich mal, bildlich benutzt und verwendet, um die Feinde des Gottes, Volkes Gottes zu beschreiben. Und jetzt aber, interessant, oder? Ruth. Ein Vollblutheide wiederum vom Erzfeind, der Teil der Linie des Messias wird. Wow. Wow. Klar, sie verlässt ihr eigenes Volk, sie schließt sich dem Volk an, aber Gottes Gnade hier, dass das alles überwindet. Ist das nicht herrlich? Das ist wunderbar. Aber für die Juden klingt das nicht so gut. Für die klingt das schwierig. Eine Moabiterin. Und dann, das Beste, oder? In Vers 6. Isai aber zeugte David, den König. David aber zeugte Salomo. Kann man es nicht einfach dabei belassen? David aber zeugte Salomo von der Frau des Uriah. Seht ihr auch, wie er schreibt? Oder ihr könnt, wenn du schon unbedingt auf Bathseba zu sprechen kommen musst, dann sag doch einfach nur Bathseba. Nein, von der Frau des Uriah. Es wird echt nochmal... Echt nochmal aufgetischt. Aber warum? Hatte Matthäus so Lust, da richtig so reinzudrücken, so die ganze, den ganzen Schrott nochmal hervorzubringen? Ist es das? Was ist seine Motivation, das zu machen? Ist schon spannend, oder? Es ist auf jeden Fall eine peinliche und eine schlimme Geschichte. Wenn man David anguckt, denkt man echt wunderbar eigentlich. Man freut sich, dass endlich ein König da ist, der nicht wie Saul ist. Und dann das. Und dann das. Und wie sagt Matthäus, warum macht Matthäus das? Wobei er weiß, dass er damit mit bei den Juden, bei einem, der fährt damit gegen die Wand. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Diese drei Frauen, die drei letztgenannten, die tauchen in keinem anderen Stammbaum in der Bibel mehr auf. Okay? In ihren Geschichten tauchen die auf, aber nie in einem Stammbaum. Matthäus hebt das hervor. Warum? Schlagt mit mir auf 1. Korinther 7. Das ist die Antwort auf diese Frage, warum Matthäus das tut. Also ich würde mal sagen, wenn wir gnädig sind, würde vielleicht eine 5 bekommen von unseren Spezialisten, wie man das Evangelium richtig verpacken und weitergeben muss. Aber schaut mal hier, 1. Korinther 1, Vers 17. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Davor geht es um die ganze Frage, Taufe und vor allen Dingen Paulus, Kephas, Streitigkeiten, Spaltungen, alles mögliche, all diese Dinge. Ja. Und Paulus sagt, mein Auftrag und mein Job ist nicht hier in erster Linie zu taufen, sondern mein Job ist, das Evangelium zu verkündigen. Und da muss er etwas ergänzen dazu, wie er das tut. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Oh, ihr Lieben. Man muss ein bisschen aufpassen, wie man redet und wie schlau man sich vorkommt, damit man nicht durch das, was man redet, das Kreuz Christi zunichte macht. Seht ihr das? Er sagt mit Absicht nicht in Redeweisheit das, was die Korinther eigentlich darauf gehofft haben, darauf gewartet hatten. Wieder so einer. Paulus, Mensch, hast nicht genau hingeguckt, zu wem du redest. Ja, ganz klar. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ist ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Wo stehen sie jetzt alle vor Gott? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Wir werden nicht alles im Detail jetzt auslegen, aber ich denke, wir spüren ein Stück weit, worum es Paulus hier geht. Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Was heißt Torheit? Dummheit. Das ist krass, oder? Weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit, das heißt durch ihre Weisheit, Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Schaut mal hier. Und das ist, warum Matthäus so vorgeht, wie er vorgeht. Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Oh, was ist das für ein Paulus? Sagt du jetzt erst recht, oder? So stur. Einfach nur, warum? Du musst doch dich ein bisschen auf deine Zuhörer einstellen, du musst doch auf sie zugehen und über ihre Themen reden. Nein. Schaut mal, was sie hier sagt. Predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, eine Dummheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Seht ihr das? Das heißt, die Berufenen, die wird Gott durch die Dummheit der Predigt und die Schlichtheit und die Einfachheit und durch das ungeschickte Vorgehen, wie man meint, was viel zu offensiv ist, was die Leute völlig überfordert, wird er sie zum Glauben bringen, wird er sie retten. Seht ihr das? Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Glauben wir das? Dass das Törichte Gottes stärker ist als die Menschen. Das Törichte Gottes, das klingt so, ja. Es gibt nichts Törichtes bei Gott. Aber wenn das, was wir aus unserer Sicht als töricht bezeichnen würden, aber wenn es von Gott ist, ist viel, viel weiser als das Weiseste, was du auf dieser Erde finden kannst. Ihr Lieben, das ist der Grund, warum Matthäus einen Anspruch hat und diesen Anspruch frei heraus verkündigt. Und er weiß, da werden einige sein, die sich ärgern, aber er weiß, da werden einige sein, die glauben, und deren Glauben wird nicht auf meiner Überredungskunst beruhen, dass ich sie so gut analysiert habe und so genau weiß, welche Themen sie alle bewegen und dann perfekt auf sie eingegangen bin und wie ein guter Psychologe, wie ein Arzt, ja. Alles, das muss Gott machen, ihr Lieben. Das muss Gott machen. Das ist der Grund. Ihr Lieben, was unseren Wandel anbelangt, was unsere Lebensführung anbelangt, da müssen wir peinlich genau eigentlich darauf achten, dass wir keinen unnötigen Anstoß geben, dass wir nicht, dass die Leute nicht sagen, oh, wie der lebt, nee, das passt überhaupt gar nicht zu dem, was er behauptet. Wie der mit seinen Arbeitskollegen umgeht, wie der mit seinen Schülern umgeht, wie der mit seinen Lehrern spricht, wie der dem Finanzamt gegenüber sich verhält, das geht nicht. Ihr Lieben, da müssen wir peinlich darauf genau achten. Aber an der Botschaft dürfen wir nicht die kleinste Ecke, dürfen wir nicht die kleinste Kante wegnehmen. Nicht, dass wir es schärfer machen, als es ist. Das brauchen wir nicht machen. Aber das nehmen, was Gottes Kraft ist. Versteht ihr das? Das ist so wichtig. Deshalb ist Matthäus' Anliegen sicherlich nicht mit Absicht zu ärgern. Überhaupt gar nicht. Aber seine Absicht ist, das, womit er beauftragt worden ist. Er hat eine Botschaft, er ist Apostel, oder? Ein Gesandter. Er richtet etwas aus. Ist es seine Meinung? Dann kann er sie verpacken. Oder hat er eine Botschaft, mit der er beauftragt ist? Muss er etwas ausrichten, etwas rüberbringen vom König selbst? Das ist der Fall. Deswegen ist sein Anliegen, das Evangelium treu zu verkündigen. Aber worin, und das ist die spannende Frage, Matthäus hat das Anliegen, das Evangelium zu verkündigen. Worin wird hier das Evangelium sichtbar in dem Stammbaum? Warum ist das ein Evangelium? Nochmal die Frage zurück, warum muss er diese Punkte hier aufzählen? Warum diese ganzen Schandflecke hervorkehren? Kann man das nicht unter der Decke lassen? Was ist seine Absicht? Was ist sein Ziel? Mehrere Dinge, die wir daraus lernen und die Matthäus uns dadurch weitergibt. Punkt 1. Wir als Menschen, wir haben ein Dilemma. Keiner von uns hat den allergeringsten Einfluss darauf, in welche Familie, in welche Umstände hinein ihr geboren werdet. Oder? Habt ihr vorher so ABC-Auswahl gehabt? Nee, gell? Also keine Wahl. Jeder findet sich da wieder, wo er sich wiederfindet. Und wenn er sich als Weise wiederfindet, findet er sich als Weise wieder. Und wenn er Bill Gates hat und sagt, ja, dann findet er sich halt so wieder. Aber er kann nichts dazu und nichts dagegen. Das ist erstmal der Punkt. Das ist, deswegen kommen viele von uns, ohne dass sie erstmal was dafür können, aus haaresträubenden familiären Verhältnissen, oder? Ich denke, das trifft auf manche mehr, auf manche weniger zu, aber es ist oft der Fall. Und der Punkt ist, wenn du in so ein Nest, sage ich mal, hineingeboren wirst, wo alles kaputt ist, das hinterlässt Spuren, oder? Das hat dann oft Auswirkungen aufs Leben, oder? Ja, hat es. Wisst ihr was? Wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Guck mal, habt ihr gesehen, wie viele kaputte Verhältnisse hier sind? Abraham, war alles gut? Ohne, dass jetzt so genannt wird, aber war nicht so gut. Isaac, war alles wunderbar? Söhne, Jakob, Esau, zerstritten, mit der Frau, komplett uneins, ja. Das gab es wahrscheinlich, nee, egal. Aber der nächste Jakob, alles glänzend, perfekt, oder? Permanent Zoff, permanent hin und her. Josef, die Brüder, wieder fast Mord. Wir können eigentlich durchgehen, ja? Bei David, familiäre Verhältnisse in Ordnung? Stichwort Ammon, ja? Da gab es auch eine Tamar, ganz schlimme Geschichten. Brudermord. Alles wunderbar? Nein, bei weitem nicht. Wisst ihr, was aber die Nachricht ist, die hier drin steckt? Die Gnade Gottes ist in der Lage, das alles zu überwinden. Die Gnade Gottes ist in der Lage, da etwas Wunderbares daraus zu machen. Wenn der Christus aus solchen Verhältnissen kommen kann, der Christus, dann ist bei niemandem Hopfen und Malz verloren. Ihr Lieben, das ist Gnade, das ist gut. Das ist Hoffnung. Das ist die erste Botschaft, eine Botschaft wirklich der Hoffnung, wo man sagen kann, egal wo du herkommst, egal wie schlimm es aussieht, es ist nie hoffnungslos. Denn Gottes Gnade überwindet es. Gottes Gnade überwindet es. Das Zweite, was spannend ist, bei Christus ist es ja ein bisschen anders, oder? Hat Christus irgendwie, blub, ist er da auf der Erde und findet sich irgendwo in irgendeiner Situation wieder, wo er nichts dafür kann, oder wie soll ich so sagen? Er war derjenige, der sich aussuchen konnte, oder? Er war der Einzige, der sagen könnte, welche Linie nehme ich, über die ich hier in diese Welt komme, oder? Er hat alle Freiheit gehabt, oder? Er hätte sagen können, ich wähle mir eine Linie, wo alle Gott treu sind, eine Linie, Josef müsste da drin auf jeden Fall vorkommen, oder? Daniel müsste auf jeden Fall vorkommen. Andere, wo wir erwarten würden, dass sie vorkommen würden, kommen aber nicht vor. Nicht, dass sie Gott nicht gefallen, aber er sucht sich bewusst eine Linie aus. Und das ist diese Linie. Und das ist nicht so, am Anfang hat er sich die ausgesucht und dann, oh, jetzt läuft es aber gar nicht so, wie ich dachte. Er wusste alles voraus. Also entschied er sich bewusst dafür. Was bedeutet das? Oder wir fassen es nochmal zusammen. Ich habe ein bisschen geschaut, was das alles für Leute sind. Es ist eine Linie aus Götzendienern, aus miserablen Vätern, aus Betrügern, aus Ehebrechern, aus Prostituierten, und wir könnten die Liste wirklich fortführen. Das Geldgierigen, es ist voll. Es ist voll von Dreck, eigentlich auch von Sünde. Warum? Weil, macht Jesus das, weil er sagt, oh, die sind so wie ich, so wie Adam sagt, gell? Der Laban sagt zum Jakob, oh, der mein Fleisch und mein Bein, ja, der ist genauso wie ich. Hat Jesus das deswegen gesagt, dass er mit denen verwandt ist? Dass er aus der Linie kommen will? Nein. Matthäus wird noch einen ganz, ganz starken Schwerpunkt darauf legen, dass Jesus nicht ein unmittelbarer Nachkomme Adams ist. Dass er davon ausgespart bleibt. Versteht ihr, was ich meine? Dass er ein neuer Mensch ist. Dass er nicht eine Fortsetzung einfach von dem Alten ist. Oh, das werden wir noch sehen, wie stark ihm das wichtig ist. Also, Christus ist rein, er ist fehlerfrei, er ist sündlos, aber er identifiziert sich trotzdem bis aufs Äußerste mit diesem sündigen Geschlecht. Seht ihr das? Er sagt, für die bin ich gekommen. Das ist gut, oder? Das ist gut. Für Matthäus ist es übrigens wegen seinem eigenen Aufwachsen, wegen seiner Herkunft äußerst wichtig. Wenn Matthäus, der das Evangelium geschrieben hat, er berichtet über sich zweimal in dem ganzen Evangelium. Das erste Mal finden wir dort, das zweite Mal ist in einer Aufzählung der ganzen Jünger, da sehen wir das. Und das erste Mal, wo es vorkommt, ist Matthäus 9. Ich würde es gerne mal mit aufschlagen, sodass wir noch ein bisschen die Person von Matthäus ein bisschen näher kennenlernen. Und das hat ganz intensiv etwas mit diesem zu tun. Ja? Warum er auch den ganzen Stammbaum so aufbaut oder das reinnimmt, was er reinnimmt. Dort heißt es, Matthäus 9,9: Und als er von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, das ist Jesus zu Matthäus, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Also, sowohl der Matthäus als auch seine ganzen Freunde, was waren das für Leute? Das waren genauso Leute, die hier wunderbar an diesen Stammbaum hineinpassen, oder? Die das wunderbar ergänzen. Und dann heißt es hier weiter, und als es die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer mit Zöllnern und Sündern? Seht ihr, was Jesus tut? Er identifiziert sich bis aufs Äußerste mit denen. Aber warum? Und das bedeutet für Matthäus auch für ihn selbst, mit ihm selbst identifiziert sich Christus. Als er es aber hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Er zitiert eine Stelle aus der Bibel. Sagt, bitte studiert mal genau, was das bedeutet. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Nur für uns doch mal zum Verständnis, waren da welche Gerechte, die Jesus nicht gebraucht hat? Er spricht hier von welchen, die gerecht sind in ihren eigenen Augen. Ja, völlig klar. Er sagt, für die bin ich nicht gekommen. Aber für die Sünder sind, für die ist er gekommen. Und von diesen war Matthäus offenkundig einer, oder? Zöllner und Sünder, das steht fast so gleichbedeutend. Du bist ein Zöllner? Oh, dann ist ganz klar, dass du ein Sünder bist. Sie werden oft in einem Atemzug werden sie genannt. Und deswegen für Matthäus war das ein einschneidendes Erlebnis, zu merken, dass Christus jetzt zu ihm kommt, dass er auf ihn zugeht und sagt, und du folge mir nach. Was ist das? Das ist Gnade. Das ist Gnade. Und deswegen freut sich Matthäus, dass er in einer Linie mit all diesen hier ist und sagen kann, wow, Christus ist für mich gekommen. Er identifiziert sich mit meinem grundlegendsten Problem, nämlich mit der Sünde. Mit der Sünde. Und schon hier legt er eigentlich einen Grundstein einen, für das Evangelium. Er stellt Christus dar als den König, der in Demut kommt. Und zwar für wen kommt er? Für Gedemütigte, für Zerschlagene, für Sünder und für Gebrochene. Frage, und das will ich euch fragen, wo seht ihr euch? Seht ihr euch in der gleichen Linie? Ihr könntet eigentlich, sag ich mal, wenn wir den zeitlichen Aspekt mal weglassen, könnt ihr euren Namen getrost irgendwo da einordnen. Dann würdet ihr wunderbar gutes Bild machen da drin. Ich auch. Wir alle. Siehst du dich da drin, dass du in dieser Linie stehst und angewiesen bist, dass da dieser Jesus auf den Plan tritt, dass er deine Angelegenheit vor Gott regelt? Absolut. Wer sich in dieser Linie entdeckt und wer weiß, dass er ein Teil dessen ist, für den ist Christus gekommen. Für den ist er gekommen. Und das Dritte, was man hieraus lernen kann, wie gesagt, das, was wir gerade betrachtet haben, ist, dass Christus sich mit diesen Menschen identifiziert. Das Zweite ist, es gibt keine hoffnungslosen, das Erste, was wir angeschaut haben, es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Und das Dritte ist die Frage, auch wie wir das Ganze jetzt betrachten. Also, wenn Jesus für Sünder gekommen ist, was ist mit uns? Wie stehen wir da? Wir sind jetzt gerechtfertigt worden. Wir haben die Gnade bekommen. Wir genießen sie. Wir sind froh darüber. Die Frage ist nur, folgen wir Jesus oder folgen wir Jona? Wisst ihr, was ich meine? Wir haben selbst Gnade erlebt, oder? Ihr kennt die Geschichte von Jona, Prophet. Es ist übrigens interessant, was da für Parallelen gibt. Beides, Jesus ist von Gott gesandt, von ihm selbst beauftragt, Jona auch. Beide Gesandte von Gott. Es sind beide sogar, die eine Botschaft ausrichten an, das, an eine Zuhörerschaft, ja. Und es sind sogar beide drei Tage von der Bildfläche weg und tauchen wieder auf. Ein herrliches Bild auf Christus. Aber es gibt auch große Unterschiede, oder? Christus gehorcht bedingungslos. Was ist mit Jona? Erstmal weg. Christus kommt, um Sünder zu retten. Was ist mit Jona? Erinnert ihr euch? Wo? Ja, warum läuft er denn weg? Was ist seine Begründung nachher? Ich habe doch gewusst, dass du gnädig sein wirst. Das ist seine Begründung. Steht hier? Ich wollte von Anfang an das denen nicht predigen, weil ich wusste, wenn die Buße tun werden, du wirst dich erbarmen und wirst es nicht schenken. Das war noch meine Rede, als ich noch im Land Israel war. Seht ihr, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Wir denken, was ist Jona eigentlich für ein Typ, oder? Wie ist das mit uns? Dass Jesus für uns gekommen ist, das ist gut, oder? Aber Frage, ist Jesus auch für Mörder gekommen? Ist er für Kinderschänder gekommen? Ist er für islamistische Terroristen gekommen? Ist er für sonst, versteht ihr, wir haben so viele Leute, die wir da denken, boah, die haben es eigentlich nicht so wirklich verdient, oder? Für Alkoholiker, für Bettler, ist er wirklich für alle gekommen? Wirklich? Oder sagen wir an manchen Stellen, Trump, nee. Nee, aber versteht ihr, Männer, Diktatoren vielleicht, Hitler? Nee, wenn der sich bekehrt hätte am Ende seines Lebens, nee. Dem ist aber hoffentlich Gott nicht gnädig. Und was der verbrochen hat, überleg mal. Und wie schnell sind wir wieder auf einer Stufe, wo wir sagen, wir haben es ja verdient, dass Gott sich uns gegenüber gnädig zeigt, aber gegenüber anderen? Wem stehst du es zu? Wem stehst du die Gnade zu? Wem nicht? Eine Stelle zum Abschluss. 1. Timotheus Kapitel 2. Und das ist genau der Punkt, um den es Paulus auch in dem Abschnitt geht, der ein bisschen missverstanden wird zeitweise. Er sagt hier zu Kapitel 2, Vers 1, 1. Timotheusbrief. Ich ermahne nun vor allen Dingen. Wir haben ganz kurz, gell, bei dem Männertreffen haben wir kurz drauf geschaut. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen. Der Brief, den Paulus hier schreibt, der findet, wenn wir so einen Zeitstrahl haben, das muss ich überlegen, von eurer Sicht hier anfangen, hier Ende, glaube ich, gell? Von links nach rechts, muss spiegelverkehrt denken. Wenn hier der erste Brief geschrieben wurde vom Neuen Testament, dann ist das so der, auf der ganz anderen Seite. Okay? Also einer fast von den letzten. Was sagt er jetzt hier? Für Könige und alle, die in Hoheit sind. Wer kennt sich mit Geschichte aus? Wer war denn das? Nero. Also ich glaube, bei dem Stichwort flammelt uns einiges auf. Mit dem Namen können wir etwas anfangen. Ein sehr schlimmer und grausamer König, beziehungsweise Kaiser. Und was sagt Paulus? Er sagt, für alle Menschen. Wisst ihr übrigens auch für wen? Für alle Könige und alle, die in Hoheit sind und die, die Verantwortlichen sind, die euch verfolgen. Warum denn? Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Seht ihr, er sagt, klammert bitte keine Menschen von der Gnade Gottes aus. Nein, der ist so grausam. Nee, der nicht. Nein, es gibt einen Mittler. Es gibt einen Gott und es gibt einen Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der ist für alle gekommen. Ihr Lieben, lasst uns das beherzigen, lasst uns das verinnerlichen. Und lasst uns dieses Evangelium angezogen haben, damit bewaffnet sein, wenn wir draußen unterwegs sind, damit wir Rechenschaft ablegen können vor den Leuten. Und lasst uns keinen Unterschied machen, keinen Unterschied, denn Gott hat uns angeschaut, die wir nicht von Natur aus besuhlt und nicht schön aussehen vor ihm, aber er hat seine ganze Gnade über uns gegossen. Lasst uns diese ganze Gnade frei an alle weitergeben, da wo Gott uns dazu beruft. Amen.